WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Heute mit Andreas Lange. Herzlich willkommen zur WDR 5 Lebensart. Wenn Menschen 2 und 2 nicht zusammenzählen können, dann ist das vielleicht im Kindergarten oder im ersten Schuljahr noch ganz gut vertretbar. Aber irgendwann, da wird es doch dann sehr verdächtig.
Ich weiß noch, die Hausaufgaben in Mathe, es war schrecklich. Mein Vater sagte schon, nimm doch Nachhilfe. Sag ich, Papa, also wenn ich im ersten Schuljahr Nachhilfe brauche für Mathe, da stimmt was nicht.
Da stimmt was nicht und das hat auch einen Namen, Rechenschwäche oder Dyskalkulie. Also das, was die Lese-Rechtschreibschwäche, die Legasthenie bei Buchstaben ist, das ist die Dyskalkulie bei Zahlen. Und die Nachhilfe alleine, in der Regel ist das der falsche Weg, so einer Rechenschwäche beizukommen. Was Dyskalkulie ist, wie man sie erkennt und was man dagegen tun kann, darüber wollen wir sprechen heute in der WDR 5 Lebensart. Heimlich mit den Fingern zählen, wenn Kinder Schwierigkeiten beim Rechnen haben. Das ist unser Thema heute zum Mitreden. Also, wenn Sie selber bei einem Kind in der Familie oder im Bekanntenkreis so eine Rechenschwäche vermuten, sich nicht so ganz sicher sind, wenn Sie Fragen haben, wie Sie sich gegenüber der Schule, dem Arzt oder auch der Krankenkasse verhalten sollen und natürlich, wenn Sie wissen wollen, ob und wie eine solche Rechenschwäche behandelbar ist und beantworten wird Ihre Fragen unser Gast heute im Studio, die Expertin heute, und das ist Inge Palm. Sie ist bundesweit die Ansprechpartnerin, Beraterin für den Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie. Schönen guten Tag, Frau Palme.
Guten Tag, Herr Lange.
Frau Palme, Leserechtschreibschwäche, das kriegt man doch immer so mit. Ich kann mich sogar noch an meine eigene Schulzeit erinnern, wo das eigentlich schon so war, dass einige Kinder das hatten. Rechenschwäche, Dyskalkulie ist sehr viel seltener oder man kriegt es einfach nicht so mit. Wie oft kommt das vor?
Ja, man kann sagen, 4-6% der Bevölkerung haben eine Dyskalkulie, aber leider ist der Begriff noch nicht so bekannt wie der Legasthenie und deswegen muss Information her und zwar so viel wie es geht, damit der Begriff in der Öffentlichkeit einfach auch definiert wird.
Das heißt, viele werden auch nicht entdeckt dann in der Schule.
Viele werden nicht entdeckt oder zu spät entdeckt und da gilt es halt, die Symptome zu sammeln und auch den Blick der Lehrer und der Bezugspersonen auf diese Rechenstörung zu richten und ihnen auch Hilfestellung zu geben, wie sie es rechtzeitig erkennen.
Wie diese Hilfestellung aussehen könnte, darüber reden wir gleich und den Blick schärfen, die Beobachtung schärfen. Das ist auch ein Ziel heute der WDR 5 Lebensart. Es ist aber auch zu dumm. Also ich kann mir vorstellen, wenn man Chemie nicht kapiert oder Geschichte oder Geografie, dann kann man ja trotzdem sich so ganz wunderbar durchs Leben mogeln. Aber die Sache mit den Zahlen, da will die Rechnung einfach nicht aufgehen.
Ohne Mathe kommen Sie nicht durchs Leben. Katharina konnte man bis vor kurzem nicht einkaufen lassen. Die wäre zum Bäcker mit 50 Euro gegangen, um 4 Brötchen zu holen, weil sie nicht gewusst hat, ja, was muss ich denn dafür bezahlen, beziehungsweise was kriege ich wieder? Sie konnte auch bis vor kurzem nicht kontrollieren, hat mich jetzt der Bäcker reingelegt oder nicht, ne?
Das sagt eine Mutter, Katharina, muss man in dem Zusammenhang sagen, ist ein Mädchen von 12 Jahren. Frau Palme, gibt es irgendwelche wissenschaftlichen Erklärungen, was da im Kopf passiert oder ob es da eine Verschaltung irgendwie nicht richtig funktioniert, wie es zu dieser Dyskalkulie kommen kann?
Also man ist schon auf der Suche nach einer wissenschaftlichen Erklärung. Mit Sicherheit sind bestimmte Gehirnareale aktiviert, wenn ich rechne, aber einen abschließenden Beweis, dass es eine neurologische Störung ist, gibt es nicht. Es ist ein grundsätzliches Missverstehen der Mathematik. Das bedeutet, diese Kinder wissen einfach nicht, dass Zahlen Stellvertreter von Mengen sind. Und was Sie eben ansprachen, Herr Lange, ist genau der Punkt. Mathematik ist ein versetzungsrelevantes Hauptfach. Das muss man können. Und wie die Mutter eben schon sehr gut beschrieben hat, Mathematik ist ein lebenspraktischer Aspekt. Kinder, die nicht rechnen können, können auch nicht mit Geld umgehen, können die Uhrzeit nicht lesen, können nicht mit Gewichts- und Maßeinheiten umgehen und haben keine Chance, am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.
Wann kann man das denn überhaupt feststellen? Ich habe ja jetzt eben auch gesagt, im Kindergarten oder so, wenn man da eben die 2 und 2 noch nicht zusammenzählen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich relativ normal ist. Aber ab wann wird's denn kritisch?
Also man kann es wirklich im Kindergarten schon feststellen. Kinder haben Probleme beim Aufteilen, beim Dazugeben, beim Wegnehmen. Da kann man schon Symptome sammeln. Blitzsauber diagnostiziert werden kann eine Dyskalkulie Mitte bis Ende des 2. Schuljahres.
Und woran merke ich das als Eltern? Also das, Sie haben ein paar Beispiele genannt. Was sind das für konkrete Sachen, wo ich es dann wirklich beim Frühstückstisch oder so auch merke, da stimmt was nicht?
Ja, die Dyskalkulie sitzt mit am Frühstückstisch. Das ist das Problem, auch am Mittagstisch. Es ist einfach so, dass die Kinder nachhaltig beim Zählen bleiben. Und zählende Kinder sind immer rechenschwache Kinder. Das ist das Hauptsymptom, dass Kinder sich vom zählenden Rechnen nicht lösen können. Die brauchen ihre Finger, die brauchen Anschauungsmaterial und die Welt der Zahlen muss sich im Kopf abspielen. Und da sind die Kinder weit von entfernt. Und insofern, die Eltern merken es beim quälenden Üben zu Hause. Das Üben dauert 2, 3, auch 4 Stunden jeden Tag ohne Erfolg. Und am nächsten Tag ist alles vergessen und die Mütter sind verzweifelt. Eine Mutter hat mich einmal gefragt, gibt es ein Kind mit 8 Jahren, was Alzheimer hat? Meine Tochter hat alles gewusst gestern und heute weiß sie nichts mehr. Es ist einfach so, das Kind hat nichts verstanden, sondern hat auswendig gelernt. Dann ist am nächsten Tag natürlich alles weg. Es hat das Wissen gar nicht und hat es auch nicht verinnerlichen können. Und die Eltern üben auf etwas hinaus, was nicht da ist. Die Grundlage zum Üben fehlt.
Nun ist es ja so, die Kinder sind verschieden. Also ich kann mir vorstellen, es gibt Kinder, die hervorragend lesen können und auch gerne Bücher lesen und die es einfach mit den Zahlen nicht haben. Mathe ist ja nun auch wirklich kein Lieblingsfach in Deutschland. Wo kann man denn diese Unterscheidung, woran kann man das erkennen? Ist das jetzt einfach ein Mathe-Muffel? Oder ist es wirklich jemand mit einer Rechenschwäche?
Es ist kein Mathe-Muffel. Wir müssen davon ausgehen, kein Kind will schlecht in der Schule sein. Alle wollen gute Noten bringen. Gerade im Anfangsbereich ist es nicht einfach für Kinder. Aber dyskalkulische Kinder können die Grundrechenarten nicht verstehen. Wir beziehen das auf die Addition, die Subtraktion, die Multiplikation und die Division, das sind die Grundlagen, um erfolgreich im Fach Mathe weiterlernen zu können. Wenn ich die nicht erwerben kann, weil ich eben nicht weiß, dass Zahlen Mengen repräsentieren, habe ich die Grundlage nicht und dann komme ich überhaupt nicht mit. Und die Kinder, und das ist das Problem, sind weder dumm noch faul. Die sind intelligent, mindestens im durchschnittlichen Bereich intelligent, viele auch überdurchschnittlich intelligent, hinterfragen ihre Situation und sagen dann, gerade weil ich so viel übe, kann ich es nicht.
Das heißt also im ersten, zweiten Schuljahr oder so gegen Ende des ersten Schuljahrs, Anfang zweiten Schuljahrs, wenn es da um 3+3 geht und die immer noch da mit den Fingern sitzen, dann sollte ich hellhörig werden.
In jedem Fall. Und das Problem ist, Kinder mit Dyskalkulie bringen durchaus auch richtige Lösungen, weil sie aufgrund ihrer Intelligenz kompensieren. Und deswegen kann man nicht sagen, die machen alles falsch, also sind sie dyskalkulisch, sondern man muss ganz genau hinschauen. Und das ist eben das Problem. Eine Diagnostik ist die einzige Möglichkeit, Aufschluss über die Rechenstörung zu bekommen.
Jetzt haben wir immer über die Kinder geredet im Grundschulalter oder im Kindergartenalter und im Grundschulalter. Wir haben eine Mail bekommen im Vorfeld der Sendung und da fragt ein Hörer, ob es auch Dyskalkulie bei Jugendlichen gibt, also bei Älteren, bei Jugendlichen, bei Erwachsenen. Kommt sowas vor?
Ganz sicher kommt das vor. Es ist einfach so, wenn die arithmetischen Grundlagen nicht gelegt worden sind, verschleppt sich das Missverstehen, wird in die weiterführende Schule transportiert und letztlich gesehen wird ein falscher Schulabschluss natürlich als erstes herauskommen, weil wer nicht rechnen kann, der bleibt auf der Strecke. Und wenn die Dyskalkulie nicht therapiert wird, wird sie ihm ins Erwachsenenalter transportiert. Und dann gibt es auch wirklich viele erwachsene Dyskalkuliker, die nach wie vor mit dem Taschenrechner einkaufen gehen. Nur wir müssen davon ausgehen, da hat schon eine soziale Katastrophe stattgefunden. Wer heute nicht rechnen kann in unserer Zeit, der kann einfach keinen Beruf ausüben.
Also heimlich mit den Fingern zählen, das setzt sich fort ins Erwachsenenalter. Ja. Dann müsste man das noch ergänzen, unseren Titel heute. Heimlich mit den Fingern zählen oder heimlich mit dem Taschenrechner zählen, ja. Wenn Kinder oder Erwachsene Schwierigkeiten beim Rechnen haben. Die Dyskalkulie ist unser Thema heute in der WDR 5 Lebensart. Frau Palme, wohin gehe ich denn dann? Wer ist denn in der Lage, so eine Dyskalkulie dann auch vernünftig zu diagnostizieren?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Der Königsweg steht Eltern offen, die das nötige Kleingeld haben. Es gibt sehr, sehr gute Facheinrichtungen, die sich ausschließlich mit der Diagnostik und der Therapie der Rechenschwäche beschäftigen. Da kann man dann eine Diagnostik machen lassen. Und wenn eine Dyskalkulie vorliegt, wird eine Therapie gemacht. Die Kosten für eine Diagnostik liegen circa bei 200 Euro. Und man kann davon ausgehen, das sagen gute Facheinrichtungen, dass eine Therapie 2 Jahre dauert. Und da kommen Kosten in Höhe von 240 20 Euro circa im Monat auf die Eltern zu.
Kommen wir mal zu der Therapie, kommen wir mal später. Erstmal nur zu der Diagnose. Also ich denke, als erstes werde ich ja wahrscheinlich mal meinen Kinderarzt aufsuchen und sagen, was kann das sein? Oder?
Der Kinderarzt ist...
Ich weiß ja gar nichts von diesen Facheinrichtungen.
Richtig. Der Kinderarzt ist insofern zuständig, dass ich das Problem auf jeden Fall mit ihm besprechen kann. Aber der Kinderarzt kann keine Diagnostik machen. Da sollte man dann bitten um eine Überweisung zu einem niedergelassenen Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Diese Überweisung sollte der Kinderarzt ausstellen. Wenn man das möchte, das ist der zweite Weg, dann könnte man eine Diagnostik von einem Kinder- und Jugendpsychiater machen lassen, der dann eine sogenannte multiaxiale Diagnostik macht. Dann hat man
Was heißt
eine,
das, multiaxiale Diagnostik?
Das ist eine Diagnostik, die über viele Achsen geht und man hat dann eine gültige Definition der gesamten Lernausgangslage des Kindes, auch ob das Kind eine Dyskalkulie hat. Es wird eine Intelligenzquotient gemessen, der sehr wichtig ist. Es wird die psychosoziale Situation des Kindes auch eingeschätzt und man hat dann ein Gesamtbild der Persönlichkeit des Kindes. Wenn dann herauskommt, dass eine Dyskalkulie vorliegt und das Kind auch aufgrund der Dyskalkulie von seelischen Störungsbildern bedroht ist oder die schon zeigt, wäre die Möglichkeit zu sagen, ich brauche eine Therapie und ich suche mir einen Kostenträger mit einem Gutachten eines Facharztes.
Wie diese Therapie aussieht und wer sie bezahlt, dazu später. Jetzt erstmal Juliane Fennekohl aus Bonn am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Fennekohl.
Ja, hallo.
Hallo.
Ich rufe an, weil ich mich gerade so ein bisschen darüber aufrege, dass Sie die ganze Zeit von Dyskalkulie sprechen, als sei das eine Krankheit. Also ich bin selber, ich bin Mathelehrerin. Habe auch meine Examensarbeit über Kinder mit Rechenstörungen geschrieben und habe insofern viel Fachliteratur dazu gelesen, und zwar von Herrn Schipper und von Holger Lorenz. Das sind beides Mathedidaktiker, die in der Hinsicht auch forschen. Herr Schipper ist tätig am Bielefelder an der Bielefelder Beratungsstelle für Rechenstörungen und ja, keine Krankheit. Also es ist ein Problem, was man natürlich in der Schule als Lehrerin muss ich darauf achten, dass es gar nicht erst dazu kommt.
Frau Fennekohl, es gibt Funklöcher, es gibt Halbsätze, die wir gar nicht so richtig verstehen. Sagen Sie bitte den letzten Satz nochmal. Sie sagen, es ist keine Krankheit. Was ist es dann?
Ein Problem, was die Schule angehen muss, und zwar frühzeitig. Also die Kinder, zählendes Rechnen ist ja erstmal ganz normal. Die Kinder kommen in die Schule und die wenigsten oder viele können dann eben noch nicht rechnen, sonst das sollen sie auch in der Schule lernen. Und natürlich fängt es erstmal mit dem Zählen an. Und dann muss ich aber als Lehrerin zusehen im Matheunterricht, dass die Kinder Rechenstrategien erwerben und das eben mit Hilfe von Anschauungsmitteln, wobei diese Anschauungsmittel auch Lerngegenstand sind.
Frau Fennekohl, ist gut. Sie sagen, es ist ein Problem, was man mit Förderung, wenn ich das richtig verstehe, mit frühzeitiger Förderung und auch mit vernünftiger Förderung durchaus in den Griff bekommt. Jetzt habe ich hier ganz vehemente Meldungen von meinem Studiogast, Frau Palme.
Guten Tag, Frau Fennekohl. Was Sie sagen, ist vollkommen richtig. Ich gebe Ihnen recht. Es ist keine Krankheit, aber ich habe eben schon gesagt, es ist ein grundsätzliches Missverstehen der Mathematik. Missverstehen bedeutet, die Mathematik ist ein menschliches Konstrukt und die baut ja, wie Sie als Lehrerin sehr gut wissen, sehr hierarchisch aufeinander auf. Dieses Missverstehen, was die dyskalkulischen Kinder haben, kann ich zurückverfolgen. Sie haben vollkommen recht, dass wir nicht von Krankheit sprechen dürfen, aber leider müssen wir davon ausgehen, dass die Kinder erst im dritten, vierten Schuljahr auffällig werden und dann ist es eine chronifizierte Problematik. Das hieße konkret im schulischen Bereich, dass man sagt, eine Lehrerin setzt sich im vierten Schuljahr mit einem dyskalkulischen Kind hin und muss den Stoff von 4 Jahren im Einzelunterricht zurückarbeiten. Und dann ist die Frage, wie weit dann Didaktik wirklich hilft.
Ich höre auch Frau Fennekohl, Frau Palme, da so ein bisschen so einen Glaubensstreit raus. Denn Frau Fennekohl, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie frühzeitige, gute, vernünftige Förderung. Und Frau Palme, Sie haben eben von Therapie gesprochen. Was ist denn jetzt der Königsweg, damit umzugehen? Frau Fennekohl, Sie dürfen zuerst.
Ja, frühzeitig. Also es darf eigentlich gar nicht passieren, dass so ein Kind erst im dritten oder vierten Schuljahr bemerkt wird, sondern man muss als Lehrerin oder halt auch als Lehrer die Kinder ja im Blick haben und die Entwicklung mitverfolgen und dementsprechend da frühzeitig auch Diagnostik betreiben. Wenn es angenommen, natürlich, wenn es dann erst so spät auffällt, was schlimm ist, dann hat man als Schule ein Problem, denn man hat gar nicht die Möglichkeiten für Einzelförderung in der Schule. Aber eigentlich, und das ist jetzt ein schulpolitisches Problem, müssen die Möglichkeiten in den Schulen gegeben sein, dass die Schulen eben da tätig werden können, damit eben nicht irgendwelche außerschulischen Therapieleute das machen.
Frau Palme, ja. Eine vernünftige Förderung in der Schule, könnte man so diesem Problem begegnen?
Frau Fennekohl hat recht. Wenn es so wäre, dass es im ersten Schuljahr am ersten Tag oder am zweiten Tag entdeckt werden würde, könnten wir wirklich helfen und könnten ganz viel tun. Aber leider ist die traurige Wirklichkeit und die traurige Erfahrung, dass, wie gesagt, die Dyskalkulie im dritten oder vierten Schuljahr erst wirklich evident wird. Und zwar aus dem Grunde, die Kinder kompensieren. Die können sich andere Lösungswege ausdenken. Und es gibt tatsächlich dyskalkulische Kinder, die 4 Jahre im Grundschulbereich ihre Dyskalkulie verschleiern, wo keine sie merkt und wo also dann auch nicht rechtzeitig eingegriffen wird. Ob eine Therapie her muss, ob eine Förderung her muss oder eine Nachhilfe, das ist die Frage, wenn man das einzelne Kind sich ganz genau anschaut. Förderung ist Aufgabe der Schule, Nachhilfe setzt am Schulstoff an und eine Therapie muss eingeleitet werden, wenn die Problematik verschleppt ist.
Frau Fennekohl.
Ich würde sagen, gerade weil Sie meinen, Sie hätten 4 Jahre das nicht bemerkt, also auf jetzt das alles das, was ich weiß, so von dem ich gelesen habe, ist es nicht so, dass die Kinder mit Dyskalkulie in die Schule kommen, sondern es ist ja ganz normal, dass sie zählen.
Ja, Sie haben vollkommen, also, Frau Fennekohl, Sie haben vollkommen recht. Alle Kinder kommen über das Zählen zum Rechnen. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber dyskalkulische Kinder bleiben beim Zählen in Rechnen. Und Sie als Lehrerin können gut beurteilen, dass irgendwann mal das zählende Rechnen aufhören muss und dass das Kind im vierten Schuljahr nicht zählend rechnen darf.
Gut, Frau Fennekohl, wir werden es nicht mehr Krankheit nennen, wir werden beim Problem bleiben und wir werden, denke ich, auch nochmal darauf zu sprechen kommen, Nachhilfe, Förderung oder Therapie oder und alles zusammen, je nach Alter, was ist da der richtige Wert. Ihnen erstmal recht herzlichen Dank für Ihre Anregungen. Ich, Frau Palme, wir waren stehen geblieben bei der Frage Förderung, Nachhilfe oder Therapie. Eine schwierige Frage, kann ich mir vorstellen.
Ja, eine schwierige Frage. Wir müssen davon ausgehen, es ist Aufgabe der Schule, den Kindern das Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen. Und die Schule muss alle Fördermittel präsent machen, um diesem Kind zu helfen. Und ich muss es nochmal sagen, das Problem ist die Diagnostik. Man muss es ja erst einmal herausbekommen, hat das Kind eine Rechenschwäche, hat es eine Dyskalkulie. Und deswegen ist die Diagnostik ganz, ganz wichtig. Wenn sie frühzeitig erfolgt, dann kann man frühzeitig helfen. Wenn aber nicht, was in den meisten Fällen da der Fall ist, dann muss man überlegen, welches ist die geeignete Maßnahme. Und wenn ich von Förderung spreche, dann wäre es die Förderung, die Schule präsent machen kann. Frau Fennekohl hat eben schon gesagt, dass es problematisch ist, in den Schulen das auch wirklich präsent zu machen. Nachhilfe kann ich geben, wenn die Kinder an sich die Mathematik verstanden haben und sich bei einem gewissen Teilgebiet, zum Beispiel der Division, ausgehakt haben. Dann kann ich sagen, ich gebe Nachhilfe und kann diese Lücke stopfen. Aber Nachhilfe setzt am Schulstoff an. Und vom Schulstoff sind dyskalkulische Kinder Lichtjahre entfernt.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es wirklich, wenn man es im Kindergarten, wenn man es im ersten Schuljahr merkt, dann wäre es möglich, da durch Förderung noch was zu machen. Wenn man es erst im dritten oder vierten Schuljahr merkt, dann wird wahrscheinlich eher eine Therapie da zum Erfolg führen. Ist die denn immer erfolgreich?
Man kann auf jeden Fall sagen, das ist ja immer so, wenn man etwas früh entdeckt, kann man früh helfen. Die Institute, die sich ausschließlich mit der Dyskalkulie und der Therapie der Dyskalkulie beschäftigen, haben zum Teil hohe Erfolgsquoten. Das hängt aber dann davon ab, wie die Therapeuten qualifiziert sind, wie lange sie schon als Dyskalkulietherapeuten arbeiten, ob Eltern und Schule deutlich mit einbezogen werden, ob das auch parallel geht im Arbeiten, dass zum Beispiel die Lehrerin weiß, was lernt das Kind in der Therapie. Wichtig ist, dass förderdiagnostisch gearbeitet wird. Das bedeutet, das Kind muss zu Beginn der zweiten Therapiestunde den Stoff der ersten verstanden haben, sonst kann man nicht weitergehen. Also ich finde es ganz wichtig, dass man an Fachinstitute hohe Qualitätskriterien anlegt, damit man sicher ist, dass eine Dyskalkulie auch wirklich richtig in Angriff genommen wird und dann auch therapiert wird.
Eine Hörerin hat angerufen, Silvia Lorbeer, die sagt, mein Sohn ist 19 Jahre alt und er hat gerade sein Abitur geschafft, obwohl er unter Dyskalkulie leidet. Erklären Sie mir sowas doch mal. Das kann ich jetzt also
nach dem,
was
ich spontan auch nicht erklären, weil wenn er Dyskalkulie hat, kann er kompensieren, aber nicht über die ganze Schulzeit. Zum Beispiel in der Sekundarstufe 1 in Klasse 5 und 6 wird ja deutlich der Schulstoff der Grundschule wiederholt. Da muss aufgefallen sein, dass er die arithmetischen Grundlagen nicht gelegt hat. Bei hoher Intelligenz kann er weiter kompensieren, aber dieses Gebäude aus falschen Rechen- und Lösungsstrategien, das kracht zusammen. Das ist also ein Wunder.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben Kinder mit Dyskalkulie die Schwierigkeit, Mengen, Größen, Längen, kalt, warm, Uhrzeit, alles was mit Zahlen zu tun hat, zusammenzubringen mit den Symbolen, mit den Zahlensymbolen. Was passiert denn in einer Therapie, um diesen Zusammenhang zu schaffen?
Kinder, die eine Dyskalkulie haben, sehen Zahlen nicht als Stellvertreter von Mengen. Alles, was wir im mathematischen Bereich tun, ist eine Veränderung von Mengen. Und wenn ich nicht weiß, was eine Menge ist, kann ich die auch nicht verändern, weil eine 6 zum Beispiel ist nicht eine Position auf einem Zahlenstrahl, sondern ist eine Bündelung von Mengen. 3 plus 3, 4 plus 2, 5 plus 1. Das muss ich wissen. Und dann kann ich zum Beispiel auch sagen, wenn ich addiere, füge ich einer Teilmenge eine weitere Teilmenge hinzu und bekomme eine Gesamtmenge. Bei der Subtraktion entnehme ich einer Gesamtmenge eine Teilmenge. Das muss ich alles wissen und das muss ich können. Und so ist die Aufgabe einer Therapie, diesen Mengenbegriff aufzubauen. Und wenn eine gute Diagnostik erfolgt und ein Kind ist im Zahlenraum bis 2 nicht wirklich zu Hause, muss man praktisch bei 0 beginnen. Und dann wird der Mengenbegriff aufgebaut, ganz langsam. Dann kann man auch die Grundrechenarten aufbauen, ganz langsam, förderdiagnostisch, Schritt für Schritt. Und dann kann das Kind die Grundrechenarten, und wenn es die kann, dann hat es ein Fundament für das mathematische Gebäude.
Elke Bürger hat angerufen aus Grevenbruch. Schönen guten Tag, Frau Bürger.
Ja, guten Tag.
Hallo.
Ich verfolge Ihre Sendung sehr aufmerksam, weil ich habe nämlich auch so einen Kandidaten, der das gleiche Problem hat. Wir sind jetzt auf der Stufe, dass wir halt die Schule wechseln, das heißt zur weiterführenden Schule. Und wir haben auch eine Diagnostik gemacht und haben uns auch eben entsprechende Hilfe gesucht, weil wir hier zu Hause ganz große Probleme bekamen. Und zwar fing das Problem in der 2. Klasse an und er hat dann halt auch die 2. Klasse wiederholt auf Anraten der Schule. Ja, aber es war ein wirklich harter Weg und wir mussten auch die Therapie selbst bezahlen, weil wir da keinerlei Unterstützung bekommen haben.
Sie sprechen in der Vergangenheit. Ist die Therapie vorbei?
Die Therapie haben wir jetzt abgeschlossen.
Wie lange hat das gedauert?
2,5 Jahre, also gute 2,5 Jahre. Und ich hoffe einfach, dass die Grundlage jetzt gelegt ist, um halt dann auf das Wissen aufzusetzen. Wir haben immer noch wieder Schwierigkeiten und müssen immer noch sehr viel üben, um halt auch dann am Stoff zu bleiben.
Aber die Grundlagen, haben Sie das Gefühl, die sind schon gelegt, so wie wir es gerade auch von Frau Palme gehört haben, dass eben diese Verknüpfung von Menge und Zahl, dass das in der Therapie angekommen ist?
Also ich denke, dass wir das durchaus geschafft haben, aber es fällt halt immer wieder auf, dass halt gerade in der Mathematik dadurch sehr viel mehr Schwierigkeiten bestehen, weil eben auch gerade die Uhr oder die Längenmaße immer wieder Schwierigkeiten da eben da zustande kommen. Dass das so einfach für ein Dyskalkulie-Kind eben doch nicht zu begreifen ist.
Jetzt haben Sie erzählt, dass der Wechsel ansteht auf die weiterführende Schule. Frau Palme, was raten Sie so einer Mutter in einem solchen Fall?
Ja, es kommt jetzt darauf an, Sie sagen, die Grundlagen sind gelegt. Wenn die arithmetischen Grundlagen gelegt sind, sind natürlich die Chancen gut zu einem erfolgreichen Weiterlernen im Fach Mathematik. Ich würde aber in der weiterführenden Schule ganz offen mit dem Problem auch umgehen und würde den Direktoren bzw. den Lehrern auch sagen, dass eine Therapie erfolgt ist und dass das Kind vielleicht mehr Aufmerksamkeit noch braucht. Und letztlich gesehen, ein Üben würde ja auch nützen, weil das Kind die Grundlagen verstanden hat. Es spricht nichts gegen eine weiterführende Schule, aber man muss halt immer noch das Augenmerk drauf richten. Und wenn das ein oder andere noch fehlt, dann sollte man da nochmal ganz speziell helfen und fördern.
Frau Bürger, vielleicht noch ein Wort zu den Kosten, weil wir das jetzt eben in der Sendung auch schon mal so angedeutet hatten. Eine Diagnostik, so kann ich mich erinnern, kostet ja 200 Euro und die Therapie, Sie haben es gesagt, mussten Sie auch selbst bezahlen. Wie teuer ist denn sowas?
Also wir kamen halt auch monatlich auf 250, 260 Euro.
Und da ist niemand da gewesen, der da eben sie unterstützt hat, also
ja,
sprich die Krankenkasse.
Halt auch beim schulpsychologischen Dienst, aber es war halt nicht anerkannt. Das halt, das kam halt da sehr problematisch zutage, dass das Zurückstellen des Kindes in die zweite Klasse parallel mit dem Testen beim schulpsychologischen Dienst zeitlich in einem Bereich war, und dann wurde er halt auf die Zurückstufung getestet, und dann wurde uns eben gesagt, also da wäre gar kein Problem mit Dyskalkulie, er könnte das ja alles.
Frau Palmer, jetzt haben wir eben gehört, es ist eigentlich ganz gut, dass wir sagen, es ist keine Krankheit, sondern es ist ein Problem. In diesem Fall ist es natürlich eigentlich unerhört, 250 Euro im Monat und die Diagnose, und die Krankenkasse zieht sich da völlig aus der Verantwortung. Wie kommt das?
Ja, es ist einfach so, im Leistungskatalog der Krankenkassen steht eine Dyskalkulietherapie nicht drin, weil die Krankenkasse sagt, unsere Aufgabe ist, einen akuten Krankheitszustand in einen akuten Gesundheitszustand umzuwandeln. Das ist bei der Dyskalkulie nicht der Fall. Also die Krankenkasse fällt als Kostenträger weg. Ich würde in jedem Fall mit einer Überweisung vom Kinderarzt zu einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie gehen, eine umfassende Dyskalkulie-Diagnostik machen lassen. Und wenn der in einem Gutachten uns attestiert, dass die Dyskalkulie vorliegt und seelische Störungsbilder das Kind bedrohen oder das Kind hat seelische Störungsbilder, dann sollte man in jedem Fall einen Antrag ans Jugendamt auf Kostenübernahme nach dem Paragraphen 35a des Sozialgesetzbuches Arzt
stellen. Ach so, also
stellen.
Es ist nicht die Krankenkasse,
nein,
sondern es wäre das Jugendamt,
richtig,
was da eventuell
das Jugendamt einspringt. Wäre ein möglicher Kostenträger, aber ganz wichtig ist, um nochmal drauf zurückzukommen, ist es Aufgabe der Schule, den Kindern das Rechnen beizubringen. Nur wenn die Schule sagt, wir können wegen des Ausmaßes der Dyskalkulie eine Förderung nicht ausreichend präsent machen, wir empfehlen eine außerschulische Förderung, nur dann besteht eine Zuständigkeit des Jugendamtes.
Frau Bürger, ich bedanke mich, dass Sie angerufen haben. Ich wünsche Ihnen für den Wechsel Ihres Kindes jetzt in die weiterführende Schule auf jeden Fall alles Gute. Heimlich mit den Fingern zählen, hieß es heute in der WDR 5 Lebensart, wenn Kinder Schwierigkeiten beim Rechnen haben. Und Frau Palme, auch Ihnen recht herzlichen Dank. Inge Palme war unsere Expertin heute im Studio. Sie ist Ansprechpartnerin und Beraterin bundesweit für den Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie. Wenn Sie weiter interessiert sind an zusammenfassenden Informationen rund um die Dyskalkulie, also vor allem Ansprechpartner, Kontaktadressen oder auch Beratungsangebote, all das, natürlich auch die Adresse des Bundesverbandes Legasthenie und Dyskalkulie, all das finden Sie bei uns im Netz, wdr5.de.